Also das Pamphlet Der kommende Aufstand tritt mit dem Versprechen an, praktische Vorschläge für die Subversion zu bieten. Das hat heute Seltenheitswert. Wir, die Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, sehen darin aber ein falsches Versprechen. Und die Sackgasse, in die das unsichtbare Komitee einlädt, verweist dann wiederum auf die Mängel seines Verständnisses der gegenwärtigen Situation. Mag es Taktik sein oder nicht, das Buch ähnelt arg einer Predigt, die die Hölle ausmalt, um die Schäflein dann ins Trockene der eigenen Doktrin zu treiben. Oder, wie es das Komitee selbst formuliert, zur Entscheidung dafür oder dagegen, für oder gegen die Anarchie des Zusammenbruchs. Es lebt von der Beschwörung eines Untergangsszenarios, eines baldigen Armageddons. Der Kapitalismus der Gegenwart erscheint nicht mehr als soziales Verhältnis, das von innen gesprengt werden kann. Es erscheint vielmehr als geschlossenes Verhängnis, das uns als eine rein äußerliche Gewalt gegenübertritt und das wir folglich ebenso von außen bekämpfen müssen und können. Die Vorschläge des unsichtbaren Komitees laufen hinaus auf Aussteigertum, Selbstversorgung und entschlossenen Straßenkampf. Man kann sich zwar durchaus ein Beispiel an der Kompromisslosigkeit des Komitees nehmen, aber das Buch hilft nicht weiter, wenn man zu verstehen versucht, worin einerseits die Radikalität und andererseits die Ohnmacht bestehen, mit der wir gegenwärtig konfrontiert sind. Mag es wiederum ihrer Taktik geschuldet sein, nicht aus dem Elfenbeinturm heraus die vollkommene Theorie der Gesellschaft herauszusaunen, sondern sich auf den größtmöglichen Schaden zu konzentrieren, den man ihr beibringen kann. So wenden wir dagegen allerdings ein, dass man einen Feind, den man nicht begreift, auch nicht schlagen kann. In dem Buch ist fortwährend die Rede von Atomindividuen, Wesen und dem Ich. Es scheint, als bestehe die Gesellschaft aus lauter beziehungslosen Monaden nur von äußerlichem Zwang zusammengehalten. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist der materielle Zusammenhang der Gesellschaft, den das Kapital als Produktionsweise stiftet und von dem alle abhängig sind. Das Komitee behauptet, aus reinem Interesse an Selbsterhaltung werde die Ordnung der Arbeit zementiert, obwohl es längst ein physisches Verschwinden der Arbeit gebe. Dabei wird der schiefe Begriff von Arbeit deutlich. So heißt es, Arbeit beziehe, Zitat, sich heutzutage weniger auf die wirtschaftliche Notwendigkeit, Waren zu produzieren, als auf die politische Notwendigkeit, Produzenten und Konsumenten zu produzieren, um mit allen Mitteln die Ordnung der Arbeit zu retten. Zitat Ende. Schief ist dieser Begriff von Arbeit deswegen, weil die Notwendigkeit, mit der Produzenten und Konsumenten erzeugt werden, die es politisch zu verwalten gilt, nicht mit der Notwendigkeit des Verwertungsprozesses, also der Notwendigkeit, Waren zu produzieren, zusammengedacht wird, sondern im Nebel eines weniger als verschwindet. Ausgeblendet wird dabei zum einen der unersättliche Hunger nach Mehrwert, der die Triebfeder der Gesellschaft bildet, zum anderen die allseitige Abhängigkeit der Menschen voneinander, die durch diese Produktionsweise hergestellt wird. Das Komitee propagiert einfach, sich jenseits und gegen die Arbeit zu organisieren, eine ganz bewusste Abwandlung der Losung, sich in der Arbeit gegen die Arbeit zu organisieren. Die große Masse der Leute ist gezwungen, für das Kapital zu schuften und kann diesen Zwang nur gemeinsam aus der Welt schaffen, indem sie sich die Produktionsmittel aneignet und das Lohnsystem abschafft. Das Komitee behauptet dagegen eine individuelle Wahlmöglichkeit für oder gegen die Lohnarbeit, die für die allermeisten Leute überhaupt nicht besteht. Und entsprechend desinteressiert ist es auch an den Auseinandersetzungen zwischen dem Kapital und seinen Lohnsklavinnen, sofern es nicht gleich knallt und scheppert. Stattdessen sucht das Komitee die soziale Wärme in Komplizenschaften, in Banden und romantisiert die Elendsviertel. Dieser Eindruck wird durch die Stellen, an denen die Slums als die, wenn auch tödlichsten, so noch letzten lebendigen und lebenswerten Orte beschrieben werden, nicht gerade entkräftet. Was das Komitee über den französischen Bürger sagt, scheint vor allem für es selbst zuzutreffen, nämlich diese, Zitat, sogenannten Stadtteile der Verbannung zu beneiden. Das Bandenwesen ist ein Zerfallsprodukt oder besser Spiegelbild des Zerfalls der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Einheit scheint das Komitee nicht zu begreifen. Stattdessen verkehrt es die gesellschaftlichen Ränder zu einem Hort solidarischer Gemeinschaft und erklärt die Gang zum Modell für den Widerstand, indem es die auf Leben und Tod verbundene Bande von Brüdern und Schwestern propagiert. Jene Organisationsformen der tendenziell aus der gesellschaftlichen Reproduktion Ausgestoßenen und deren Praxis stellen demnach bereits die entschlossene Negation dieser Gesellschaft dar. Als Paradigma dieses Aufstandsbegriffs stehen die Unruhen in den Banlieues, getragen von all denen für die Surplusbevölkerung nur als Repräsentation ihrer eigenen Gelüste interessiert. Getragen von all denjenigen, für die kapitalistische Produktion überflüssig. Dass sich das Komitee für die Revolten der Surplusbevölkerung nur als Repräsentation ihrer eigenen Gelüste interessiert, sieht es über deren Widersprüche und Grenzen systematisch hinweg und reproduziert sie in ihrer eigenen Praxis. Auch die Frage nach der Verallgemeinerbarkeit dieser Praxen bleibt außen vor. Anders gesagt, hat das Komitee keine Vorstellung von der Aneignung der Produktion auf ihrem heutigen Niveau, und genau daraus erklären sich die antimodernen regressiven Momente, die sich durch das Buch ziehen, die an diesen und jenen Stellen zu finden sind. Das Komitee schreibt zwar, Zitat, die Mahnrufe in die Vergangenheit zurückzukehren, stellen niemals etwas anderes dar als eine der Formen des Bewusstseins der Zeit und selten die modernsten, Zitat Ende. Andererseits drücken die Autorinnen immer, wenn sie positiv werden, sozusagen, selbst nur den heutigen Mangel einer der Modernität verpflichteten, das heißt auf der Höhe der Verhältnisse agierenden Bewegung aus. Trotz des Satzes vom Glücksfall des Zerfalls, der sie auf die Seite der Revolution stellt, betrauern sie die Entwurzelung und Verlust von Zugehörigkeit. Das führt sie geradewegs auf die reaktionäre Seite, zur natürlich gewachsenen Gemeinschaft, also zur Fetischisierung von Natur gegenüber der künstlichen Zivilisation, deren denaturierten Gliedern jeglicher Sinn für ihre Umwelt verloren gegangen ist. Wie zuvor erwähnt, wird die Notwendigkeit und Möglichkeit, die Produktion auf dem heutigen Niveau sich anzueignen, ausgeblendet. So gelangt das unsichtbare Komitee dazu, die Revolution letztlich politisch-militärisch zu betrachten. Das subversive Geschehen dreht sich für das Komitee in erster Linie um die Konfrontation mit dem Staat. Es heißt, wir leben unter Besatzung, unter polizeilicher Besatzung. Und die martialische Antwort darauf, die Kommune ist die elementare Einheit der Partisanenwirklichkeit. Die existenzielle Entscheidung, auf die das unsichtbare Komitee drängt, ist die Entscheidung für die clandestine Avantgarde-Gruppe und deren Kartoffelacker plus Bombenlabor. Die Hauptzielscheibe ist offenkundig die Ordnungsmacht, der Staat. Ohne Frage muss der Staat zerschlagen werden, aber die entscheidende Veränderung des gesellschaftlichen Lebens kann nur von der Beschlagnahme und Umwandlung des produktiven Apparats ausgehen, also von dem, was wir, Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft, meistens als Selbstaufhebung des Proletariats bezeichnen. Das wäre der wirkliche Ausnahmezustand, auf den das Komitee ja hinaus will. Durch diese Halbheit, diese einseitige Fixierung auf den Staat und seine Repressionsorgane, wiederholen sie die Fehler des anarchistischen Terrorismus des 19. Jahrhunderts, das heißt, sie ergehen sich in einem Kult der Gewalt, der Verschwörung der kleinen Gruppe. Ihre Verschwörung gegen die wahren Gesellschaft läuft darauf hinaus, in Gestalt kleiner, schlagkräftiger Kommandos ein neues Spezialistentum des Aufstands zu kultivieren. Während sie alle Milieus an anderer Stelle mit vollem Recht als die Orte des Schlafs der revolutionären Vernunft denunzieren, arbeiten sie daran, selbst eines zu schaffen. Mit dieser Pose rettet sich das Komitee, taktisch klug, aber strategisch bedenklich, über die jetzige Lage hinweg. Denn die Grenze seiner Poesie ist letztlich die Grenze der heutigen Kämpfe selbst, die aufgrund der krisenbedingten Aktionen der politischen Klassen immer häufiger aufflackern, nur um wenig später wieder zu verpuffen. Sieht man sich die Kämpfe, Unruhen, ja regelrechten Aufstände in den letzten Jahren an, von Argentinien über Oaxaca und Griechenland bis nach Frankreich und sogar England, dann entdeckt man Spontanität, sehr häufig das Fehlen von Parteien und Gewerkschaftsorganisationen, eine starke Bereitschaft zur Gewalt. Man sieht aber auch eine vollständige Ratlosigkeit, wenn es darum geht, über die Blockade der Ökonomie hinauszugehen, Das heißt, die Abwesenheit eines gemeinsamen Projektes zur Überwindung der ganzen alten Scheiße. Anders als der Großteil der gegenwärtigen linken Literatur verbreitet der kommende Aufstand keine Illusionen und wartet nicht mit albernen Reformvorschlägen auf. Die Brüchigkeit der Verhältnisse liegt immer offener zutage und die Fähigkeit, die überschüssige Arbeitskraft, also bestimmte Teile der Bevölkerung, erfolgreich zu integrieren, schwindet zusehends. Der Aufstand ist keine Sache der Zukunft, die Aufstände sind längst da und werden immer häufiger. Insofern trifft das Buch durchaus den Nerv der Zeit und das ist ihm auch auf jeden Fall zugute zu halten. Allerdings drückt es jedoch eine Schranke der praktischen Bewegung selbst aus, aber auf unfreiwillige, bewusstlose Weise. Das heißt, es benennt sie nicht, es reflektiert sie nicht. Und deshalb leistet es auch unserer Meinung nach keinen Beitrag dazu, sie zu überwinden. Soweit meinerseits.